herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Sigrid. Sigrid sprüht nur so vor Neugierde und probiert auch heute noch mit ihren 80 Jahren ständig Neues aus. Von Lach-Yoga über das Lesen im morphischen Feld bis hin zu spirituellen Erfahrungen. Ich habe mit ihr über das Altwerden und das Altsein gesprochen, über ihre Sicht auf das Leben, über Veränderung und das Vertrauen ins Unbekannte. In dieser Folge steckt ganz viel Lebendigkeit und ich hoffe, ihr lasst euch inspirieren und habt ganz viel Freude beim Zuhören. So, ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Old and Gold. Ich sitze hier bei der lieben Sigrid und ich würde dich bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen.
Ich bin Sigrid, bin seit 14 Tagen 80 Jahre alt, lebe hier in Kreuzberg in einer wirklich zauberhaften Wohnung.
Das kann ich bestätigen.
Also wirklich, das ist eine Wohnung eigentlich für Kinder, so richtig verspielt. Überall sind Hochebenen drin, also richtig schön. Ich sitze hier in einem Raum voller Bilder.
Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen miteinander gesprochen. Und du hast gesagt, man kann dein Leben in drei Phasen einteilen, was ich super spannend fand. Bauernhof, Jugendherberge und Pfarrhaus.
Ja.
Willst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, also wie wir auf den Bauernhof gekommen bin, ich bin 1945, gut einen Monat nach Kriegsende geboren. Mhm. Und meine Großmutter hatte die Parole ausgegeben, nach dem Krieg treffen wir uns alle in Bad Hüllungen. Und auf Umwegen, also die schwangeren Frauen wurden damals, also meine Mutter wohnte in der Eifel, die schwangeren Frauen wurden nach Dresden geschickt und meine Eltern haben sich in Dresden getroffen. Mein Vater hat gesagt, mach sofort, dass du zurückkommst. Und also meine Mutter war dann irgendwie Anfang 45, muss kurz vor der Bombardierung Dresdens gewesen sein, kreuz und quer in Deutschland unterwegs. Und wir wohnten damals oben am Schloss und da war die amerikanische Kommandantur. Und die hat meiner Mutter ein Auto versprochen und das war aber nicht zu bekommen. Und da musste sie durch ganz Wildung, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, nachts mit Wehen bis zum Hotel laufen, das damals zur Geburtsklinik umgewandelt worden war und stand dann vor verschlossener Tür und es hat ihr keiner aufgemacht. Aber meine Tante lag noch da und die hat sie wecken können und die hat geklingelt und dann war das so eine knappe Stunde vor meiner Geburt war sie da.
Oh wow.
Und und das war so. Und ich habe ein Tagebuch meiner Mutter über meine ganze nachgeburtliche Zeit. Und das Erste, was der Arzt sagte, war, es sieht aus wie ein Junge. Und meine Mutter wünschte sich einen Jungen. War das aber nicht. Ja, und in Bad Wildungen hatte einer meiner Onkel in einen Bauernhof eingeheiratet. Und das war natürlich ein sicherer Ort nach dem Krieg, wenn alles durcheinander ist. War sicher, dass es da was zu essen gibt. Und vor allen Dingen, die weise alte Frau hat beschlossen, wir machen einen Treffpunkt aus, damit wir uns alle wiederfinden.
Mhm. Und so war es dann auch.
So war es dann auch. Wir waren ja nicht so besonders willkommen. Also klar, wir waren am Ende 5 Personen. Und mein Vater hatte vor dem Krieg Theologie studiert. Und meine Eltern waren aber während der Kriegszeit aus der Kirche ausgetreten, sodass mein Vater erstmal nicht in seinem Beruf arbeiten konnte und er alles Mögliche versucht hat. Als ich 7 Jahre alt war, hat meine Mutter dann die Jugendherberge in Bad Wildungen übernommen und da waren wir 3 Jahre. Während der Zeit hat mein Vater dann, die waren nochmal in die Kirche wieder eingetreten und mein Vater hat dann ein Vikariat in Wuppertal gemacht und er hat dann mit 50 Jahren dann seine erste Pfarrstelle bekommen in einem absolut puritanischen Ort. Also wirklich, war Schock, ja, für uns. Wir waren vorher immer frei, immer mit anderen Menschen zusammen, immer und dann plötzlich als Pfarrerskinder mitten in Beobachtung und ständig irgendwelche, was weiß ich, die haben Dinge bei uns gesehen, die wir gar nicht waren.
Und zurück nochmal an den Anfang deiner Geschichte oder an deine Kindheit. Haben deine Eltern mit dir über den Krieg gesprochen oder weißt du das nur aus den Tagebüchern deiner Mama?
Also die Geschichte, die wurde irgendwann mal erzählt. Mhm. Also das weiß ich nur aus Erzählung, diese vorgeburtliche Geschichte. Also das Haus war dann zerstört in Kall und also das Tagebuch meiner Mutter fing nach der Geburt an, weil mein Vater dann noch in Kriegsgefangenschaft war. Und da weiß ich aber nur darüber, dass es am Ende ganz knapp war. Und also es muss auch sehr knapp gewesen sein, weil ich habe schon geschrien, bevor ich überhaupt ganz draußen war. Also es muss wirklich in letzter Sekunde geklappt haben.
Und was meinst du, wie hat das Leben nach dem Krieg auch die Beziehung zu deinen Eltern beeinflusst? Oder ne, weil ja früher nie darüber gesprochen wurde, das hast du ja gerade bestätigt. War das schwer als Kind?
Also mein Vater war im Anfang sehr wenig da. Meine Mutter war eine schwer traumatisierte Frau. Aber ich weiß, dass da eine ganz große Liebe war. Also zumindest für meinen Vater. Ich weiß nicht, wie viel sie davon noch annehmen konnte. Mhm. Aber mein Vater hat unsere Mutter wirklich sehr geliebt. Mhm. Also das ist aus Briefen, das kenne ich aus Briefen. Ich habe ganz viel Material aus der Familienzeit. Ich habe von meinen Ahnen mütterlicherseits habe ich eine ganze Ahnenkartei. Also ich habe viele Informationen über unsere Familie.
Und wie ist das so, das Tagebuch der eigenen Mutter zu lesen? Ist es nicht unglaublich spannend und aufschlussreich?
Also sie hat da mehr über mich geschrieben oder über uns Kinder. Also es wurde mit meinen beiden Schwestern dann immer weniger, aber über mich hat sie sehr viel geschrieben und von daher weiß ich viel. Mhm. Also
was hat sie so geschrieben?
Einmal, was für ein Kind ich war. Zum anderen hat sie sich an das gehalten, was so teilweise propagiert wurde, dass man die Kinder eben erst wieder nimmt, wenn es Zeit ist und sie dann eben zwischendurch schreien lässt, dass sie das sehr bedauert hat, dass sie das nicht anders darf. Ja, also irgendwie hat sie sich da so beeinflussen lassen. Ja, also auch diese Geburt, diese Geschichte, ich denke, das hat viel auch in meinem Leben, finde ich auch in meinem Leben, weil es gibt immer wieder Dinge, wo ich etwas nicht anfange, wo ich irgendwie mich oder zurückgehalten werde und ja, was weiß ich, Ängste sind, Todesangst könnte sein. Also man weiß das ja nicht. Man weiß, dass die Geburtsgeschichte immer einen großen Einfluss hat, auch auf das weitere Leben.
Und zum Thema weiteres Leben, das heißt Jugendherberge, haben wir gerade schon gehört. Deine Mama hat dann die Jugendherberge übernommen?
Hat die Jugendherberge geleitet und da waren wir immer mit den Gruppen unterwegs. Da wurde viel gesungen, gab es Lagerfeuer. Wir waren natürlich fröhliche Kinder und waren immer willkommen. Ich war die Älteste von uns dreien. Ja, also das war für mich die schönste Zeit in meiner Kindheit.
Und dann kam die dritte Phase, das Pfarrhaus.
Ja.
Das war dann weniger schön oder wie hast du das erlebt?
Also da gab es dann einfach auch durch den ständigen Wechsel von Schulen zum Beispiel, bin ich wenig mit anderen Kindern zusammengekommen. Und als Pfarrerstochter hat man natürlich viel weniger Freunde gehabt, weil wer kommt schon gerne ins Pfarrhaus. Also da ist man irgendwie auch Außenseiter. In der Schule war ich eigentlich immer Außenseiter. Und ich hätte eine ganz andere Schule gebraucht. Ich hätte eine Schule gebraucht, wo es darum ging, Dinge wirklich haptisch zu lernen oder in Bewegung oder also wirklich mich hinzusetzen und zu lernen. Das funktioniert bei mir nicht. Ich kann ein Buch lesen, weiß am Ende nicht mehr, was ich gelesen habe. Ich kann es mehrere Male lesen und finde immer wieder was Neues, ja.
Das ist ja auch heute ganz oft so bei vielen Kindern, die in dem Schulsystem, wie es besteht, ja ganz oft einfach untergehen, weil die gar ein ganz anderer Lerntyp sind und Dinge ganz anders angehen. Und wie verlief dein Leben dann weiter?
Also dann irgendwann mal ein Praktikum während der Schulzeit in einem Krankenhaus gemacht und habe dann gesagt, Krankenschwester werde ich nie. Und was ich dann geworden bin, war Krankenschwester.
Warum wolltest du das nicht werden? Und warum bist du es dann doch geworden?
Also irgendwie die Situation, weiß ich nicht. Ich habe es irgendwann mal gesagt und dann war aber in der Berufsberatung war das eigentlich der einzige Beruf, wo ich nicht am Schreibtisch sitzen musste. Und dann, also ich denke, ich hatte vorher ein Haushaltspraktikum gemacht mit Kindern. Wollte ich ursprünglich Kinderkrankenschwester werden, habe ich gesagt, nee, Kinder will ich nicht sterben sehen. Und dann habe ich halt die große Krankenpflege gemacht. Und in der Zeit hatte ich dann ein Erlebnis, was mich stark beeindruckt hat. Ich hatte meine erste Nachtwache, war alleine und war auf dem Weg zu einem Krankenzimmer und da berührte mich plötzlich was an der linken Schulter. Und als ich in das Zimmer kam, war der junge Mann verstorben. Also ich hatte vorher nur einmal eine Verstorbene gesehen, da war ich dazu geholt worden, um die zu waschen. Und diese Situation habe ich vorher noch nie gehabt. Aber von diesem Zeitpunkt an wusste ich für mich, es gibt etwas, was über den Tod hinausgeht. Weil es war so ein Signal, der wollte mich darauf vorbereiten, was da jetzt kommt. Und irgendwo habe ich das innerlich verstanden.
Hat dich das beruhigt in dem Moment oder beunruhigt?
Nee, das hat mich beruhigt. Also ich habe es so verstanden, ich war dann auch ganz ruhig.
Wie würdest du sagen, hat es dein Leben danach beeinflusst? Hat es das überhaupt oder auch deine Einstellung zum Tod?
Also ich habe viel später habe ich mich sehr, sehr intensiv mit Nahtoderfahrungen beschäftigt in meiner zweiten Ehe. Dann fing schon an mit einer Lesung über Sterben und außerdem habe ich nie irgendwie einen ganz heftigen plötzlichen Tod erlebt. Also die Menschen, die ich habe sterben sehen, die waren am Ende ganz friedlich, sahen viel jünger aus als vorher und sind mit irgendwie, also jünger und irgendwie ein freudiges Gesicht. Ich hatte eine Patientin, die war unglaublich neugierig auf das, was danach ist. Und die sah noch im Sterben, sah die neugierig aus.
Ach, das heißt, sie hatte gar keine Angst. Sie war so eher mit freudiger Neugier.
Ja, ja.
Was glaubst du über den Tod?
Für mich ist das Thema Tod eigentlich eine Neugeburt in eine andere Ebene. Ja, du verlässt einfach nur diesen Körper und alles, was an Wissen da ist, was an Energie da ist, das geht dann auf eine andere Ebene über. Es ist einfach nur, es ist genauso wie die Geburt als Kind, die aus einer anderen Ebene kommt man dann in einen Körper, hat dann plötzlich einen Ort oder etwas, wo man sich gar nicht orientieren kann, man weiß gar nicht, wo man ist. Und also für mich ist das, da ist pure Liebe auf der anderen Seite. Und nach dem, was ich so von Menschen, die Nahtoderfahrung hatten, weiß, ist, dass auf der anderen Seite auch nichts verurteilt wird. Nichts. Es ist alles, was hier passiert, ist in Ordnung. Es ist schwierig, das zu sagen, aber weil viele Dinge, die hier geschehen, die kann man einfach nicht mit dem Verstand begreifen und kann auch nicht verstehen, warum jemand in solche Situationen gerät. Aber auf der anderen Seite, die Seele will Erfahrungen machen, einen Körper, die sie außerkörperlich nicht machen kann.
Das heißt, du hast auch keine Angst zu sterben?
Nein.
Und wie würdest du sagen, begleitet das auch das Altwerden? Ne? Darum geht es ja auch viel in meinem Podcast. Älter werden, alt sein. Würdest du dich selber als alt beschreiben?
Überhaupt nicht. Ich war mit 30, war ich älter als jetzt.
Ja. Ja, machst du das fest?
Mein Motto ist zu meinem Alter werde ich immer jünger. Also ich bin viel freier, kann mir viel mehr erlauben, als ich mit 30 war ich Krankenschwester, hatte eine Tochter, mein Sohn ist dann noch später geboren. Da war ich Hausfrau, Krankenschwester, also
viele Rollen.
Ja, viele Rollen, aber eben mehr in der Familie, wenig mit Außenkontakten. Also ich habe zum Beispiel als Kind war ich nie in irgendeiner Peergruppe oder so. Ich war nie in irgendeiner Mädchengruppe.
Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hast dich häufig zurückgenommen in deinem Leben.
Ja.
Und das holst du dir jetzt quasi im Alter wieder, würdest du das so sagen?
Ja, zumindest kann ich jetzt eher mal sagen, nee, so nicht mit mir.
Mhm.
Ja, ich war, also im Prinzip war ich es gewöhnt von meiner Mutter, die eben schwer traumatisiert war, dass die teilweise plötzlich explodiert ist, wenn sie irgendwas gestört hat. Man wusste nie genau wann und wie. Also es ist nie irgendwie was Schlimmes passiert. Aber es ist halt immer so eine, oder sie hat auch einmal mit verschiedenen Gegenständen auf unsere Betten losgeschlagen. Da waren wir krank und hat dann, irgendwas hat sie verbogen. Und also es ist, im Prinzip war es lachhaft hinterher. Und wir haben auch oft schon vorher geschrien. Aber von daher, ich habe mit Männern zu tun gehabt, die eben nicht einfach waren. Und die, also zumindest der Vater meiner Kinder, der nie in mir eine Stärke gesehen hat, sondern... Also er hat mich geliebt, das weiß ich. Das hat er mir auch gesagt. Aber kurz nachdem er mir gesagt hat, er liebt mich immer mehr, aber er hat das nie gezeigt, sondern immer nur teilweise das Gegenteil, habe ich mich in einen anderen verliebt und bin gegangen. Ja, und aber die Beziehung, die hat nicht lange gedauert. Das war so eine ganz verrückte Beziehung. Da habe ich mich wirklich, wirklich verrückt mitgenommen. Bin zum ersten Mal Rollschuh gelaufen, habe was weiß ich, wenn wir unterwegs waren, habe ich Seifenblasen dabei gehabt. Also habe ich so vieles nachgeholt, dass ich früher
das ist doch mal schön.
Ich war so ein verrückter Kerl.
Wie habt ihr euch kennengelernt, der verrückte Kerl?
Ja, das ist auch wieder so. Mein Mann hat ihn kennengelernt und hat gesagt, ein ganz toller Typ, den musst du kennenlernen. Und dann haben wir zusammengesessen.
Zu dritt.
Und der andere hat dann so meinen Rücken berührt und hat gesagt zu meinem Mann, du müsstest ihr mal ab und zu müsstest ihr mal massieren. Sie ist ja ganz verspannt. Und dann hat mein Mann gesagt, sie hat eine Masseurin. Und da ging es bei mir, da fing es dann an. Mit diesem Satz hat er es ausgelöst.
Und wie ging das dann weiter, wenn ich mal so?
Wir haben uns erstmal heimlich getroffen. Mhm. Sehr, sehr lange. Und irgendwann ging das dann nicht mehr. Und dann bin ich halt zu ihm gezogen. Ja, das war Chaos. Chaos pur.
Also ja, war ich
nur noch Chaos. Da war ich 45.
Und bereust du dieses Chaos?
Für mich nicht. Was ich bereue, ist, dass ich meinen Sohn da mitgenommen habe. Aber im Prinzip war das auch sein Weg, okay. Aber das ist was. Es ist gewesen, ja. Ich kann es nicht rückgängig machen, aber es hat schon ziemlich viel gemacht, weil meine Tochter ist nicht mitgekommen, wäre auch gar nicht gegangen. Die war schon über 18. Nur das ging 3 Jahre, wir sind viel verreist. Und dann, das Merkwürdige war, also der wollte immer alles besser wissen und dann das Merkwürdige war, dass es dann mit meinem Sohn nicht mehr ging und wir dann eine eigene Wohnung hatten und ich brauchte eine Waschmaschine und er hat gesagt, er besorgt mir, die hat er nicht gemacht. Dann habe ich mir selber eine besorgt und in dem Moment war vorbei. Also ich habe die Initiative ergriffen und dann war es vorbei. Und da war ich dann 2 Jahre alleine und habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Und das war bei einer Lesung von der Neuen Gesellschaft für Literatur. Waren 2 Autorinnen, die über Sterbende geschrieben haben. Die eine über sterbende Kinder, die andere über ältere Menschen, die sterben. Und mein Mann war damals mit vielen Künstlern und bekannten Künstlern befreundet. Wir sind dann da hingegangen und haben da zusammengesessen, den ganzen Abend geredet. Und dann hat er mich dann irgendwie gegen 3 zum Nachtbus gebracht, weil ich musste nach Tegel fahren. Und wir hatten die Adresse ausgetauscht und dann hat er mir so beim Einstieg in den Bus, hat er mir so einen ganz zarten Kuss auf die Lippen gegeben. Und ich bin in den Bus gestiegen, ganz nach hinten, habe hinten rausgeguckt. Der hat zurückgeguckt und plötzlich war ich in ganz helles Licht getaucht. Und das war dann, also, und dieses Erlebnis, also es hat dann noch eine Weile gedauert, bis wir uns wieder getroffen hatten. Er war damals auch noch irgendwie in einer Beziehung, aber irgendwie war das zwischen uns etwas ganz Magisches.
Was war so magisch, würdest du sagen?
Das war für uns beide, war das einfach ganz klar. Und er hat mich dann mal mitgenommen zu einer Veranstaltung beim Brechthaus, beim Theater da am Schiffbauer Damm. Und da wurde ein Film gezeigt und er hat auch mein Lachen geliebt. Also er hat immer mein Lachen gehört. Und ja, und dann haben wir irgendwann beschlossen zu heiraten. Und in dem Moment, wo wir verheiratet waren, also ich war dann auch schon lange nicht mehr Krankenschwester, weil das mit den schriftlichen Dingen, die man dann plötzlich mehr erledigen sollte für die Patienten, als mit dem Patienten Zeit zu erleben, das hat mein Rücken nicht mitgemacht. Und dann bin ich halt ausgestiegen und in dem Moment, wo wir verheiratet waren, kurz danach bekam ich die Bewilligung von der BFA, eine Heilpraktika-Ausbildung zu machen und für meinen Mann, der schon ganz lange daran gearbeitet hatte, wurden plötzlich Gelder bewilligt für ein Projekt, das hieß Deutsch-Polnischer Poetendampfer. Und das ging dann 1995 im September los, das war ein 5 Jahre lang jedes Jahr im September, 10 Tage waren wir dann teils auf der Oder, auf der Warte oder auch mal nur mit Bus während der Hochwasser, das Boot der polnischen Wasserwacht, gab es dann Lesungen und Veranstaltungen rechts und links der Oder. Und das wurde in dem Moment bewilligt. Ja, also da ging es
heute auch eure Hochzeit.
Kurz nach der Hochzeit.
Würdest du sagen, das ist ein Zeichen gewesen, dass das was Gutes
ist? Auch so. Das ist so ähnlich wie mit dem Künstler später, mit dem Musiker. Also es kam etwas zusammen, was zusammen sein musste, um das möglich zu machen. Also es gab schon Jahre vorher, wo er das immer gewollt hat. Und ja, in dem Moment wurde es plötzlich was. Und ja, da habe ich auch viele, viele gute Leute kennengelernt. Also die Heilpraktiker-Ausbildung habe ich dann gemacht, aber die Prüfung nicht bestanden. Mit 3 Versuchen, beim 3. Versuch habe ich es dann mit noch weniger Punkten.
Oh nein.
Ganz sicher, es wäre nie mein Ding gewesen, als Heilpraktiker drin zu arbeiten. Ich bin nicht jemand, der Werbung für mich machen kann. Und ich bin auch nicht jemand, der warten kann, bis da jemand kommt. Das geht gar nicht. Das ist einfach, das ist nicht mein Design, das geht gar nicht.
Aber was willst du denn mit deinen 80 Jahren jüngeren Menschen sagen, die auch durch Prüfungen fallen und wo das mal gar nicht hinhaut mit den Plänen? Hast du irgendeinen Ratschlag, irgendeinen Tipp?
Also ich habe dann, also wirklich, ich habe dann danach, war ich einfach arbeitslos, habe dann erst Arbeitslosengeld, dann eben, was weiß ich, dann habe ich mal, wie hießen die damals, die so Jobs gehabt für ein Jahr. Aber ich habe diese Zeit auch genutzt, um was für mich zu tun. Also ich habe dann, hatte vorher schon Reiki gemacht, ich habe Familienaufstellungen gemacht, also alles Mögliche, um an mir selber zu arbeiten. Und ich hatte natürlich ein sicheres Geld die ganze Zeit. Das war nicht viel, aber es hat ausgereicht. Und ja, es ist einfach, es ist eine Zeit. Und was ich auch gemacht habe, was wirklich auch wirklich spannend war, weil viele gehen ja dahin als Bittsteller zum Jobcenter. Also ich hatte ja am Schluss nur noch Arbeitslosenhilfe. Und ich bin hingegangen, habe ein Stück Brot mitgenommen, habe Wasser mitgenommen. Damit war einfach für meinen Organismus, war mein Überleben ist gesichert. Es kann mir nichts passieren. Und ich bin dann immer hingegangen und habe dann irgendeine nette Frage gestellt, wenn ich zu den Bearbeitern kam. Es hat mir keiner eine Aufforderung gegeben, irgendwelche Bewerbungen zu schreiben oder so. Es wurde mir dann halt mal wieder für ein Jahr was bewilligt. Aber es war für mich, war das eine geschenkte Zeit. Und wenn man das aus einer anderen Perspektive sehen kann, ist das auch eine geschenkte Zeit. Weil an irgendeiner Stelle, wenn man sich nicht so sehr wehrt gegen Dinge, dann finden sich andere Möglichkeiten, dann finden sich Menschen, dann findet sich was. Aber solange man noch auf Abwehr ist, kann gar nichts zu einem kommen.
Das heißt, du würdest sagen, nicht bestandene Prüfungen sind vielleicht auch eine Chance.
Ja, also mein Motto ist sowieso, wer weiß, wozu das gut ist, ja, wenn irgendetwas nicht passt. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich habe plötzlich den Impuls, woanders hinzugehen, treffe ich jemanden. Oder wenn ich irgendwo ausgebremst werde. Oder als ich noch ein Auto hatte, wenn ich gedrängelt habe, dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Aber in dem Moment, wo ich mich in den Fluss eingefädelt habe, habe ich vor der Haustür einen Parkplatz gehabt. Dann fuhr vielleicht gerade jemand weg, ja. Es ist dieses bei sich bleiben. Nicht als Strafe zu sehen, das Ganze, sondern als etwas, was einem eine Chance gibt. Und ja, ich bin dann ja auch mit 60 schon in Rente gegangen, mit der Frührente. Dadurch, dass mein erster Mann Lehrer war, habe ich halt eine nicht ganz so schlechte Rente, wie ich sie sonst gehabt hätte. Weil ich habe ja auch nicht sehr lange gearbeitet. Habe allerdings, hatte ja Erziehungsjahre, die kommen dann dazu. Von daher, ja, und dann nach dem Poetendampfer, ja, es gab dann teilweise Kriege mit meinem Mann und dem Atelier in Frohnau, weil er war jemand, der nicht vorgesorgt hat. Und als dann die 5 Jahre um waren, für die er den Vertrag hatte, wurde ihm der nicht verlängert, weil der Leiter eben ein kleiner Mann war und mein Mann eben nicht wusste, dass man kleine Männer nicht von oben herab behandeln darf.
Uiuiui,
das ist so. Das ist ganz einfach so, ja. Wenn man dann jemanden, der so eine Position hat über einem, wenn man den dann über den Kopf streicht oder und so sagt, ja, das geht einfach nicht. Aber das muss man wissen, ne? Und ja, aber wie gesagt, mein Mann war ja auch jemand, der schwer traumatisiert war und von daher, er hatte so seine Ausfälle, aber in irgendeiner Form gab es da. Also er war immer dafür, dass ich die Dinge mit den Dingen nach außen gehe, aber ich habe ihm das nicht abgenommen in irgendeiner Form, ja. Und ja, wir haben 1995 geheiratet und dann, also ich war mehr in seinem Fahrwasser. Eben, ich hatte keine eigenen Bekannten noch in der ersten Ehe, nicht, die kamen immer von den Männern. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, wann das war, jedenfalls habe ich an einem Senior Street Art Workshop teilgenommen. und hab gelernt, Graffiti zu lesen. Und also es war sehr interessant. Und habe eine Zeit lang ehrenamtlich gearbeitet bei Welcome. Das ist eine Organisation, wo es darum geht, frisch gebackenen Müttern in der ersten Zeit, im ersten Jahr, so ab und zu mal das Kind abzunehmen und zu sehen, dass die was für sich tun können. Machen nicht alle, manche können dann gar nicht loslassen. Aber ich hatte immer jemanden, wo ich die Kinder dann ausgefahren habe und die hatten dann Zeit für sich. Ja, und dann habe ich so 2006 Lach-Yoga entdeckt, also es gab so Veranstaltungen, Lesungen, nannte sich Tafel, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls waren das so eine Tischgesellschaft, hieß das, sozusagen Literatur, es hieß Tischgesellschaft. Und da wurden dann teilweise die Autoren auch auseinandergenommen. Und ich habe teilweise eben an unpassenden Stellen gelacht. Ich habe immer gerne und auch leicht gelacht. Und es war nie irgendwie bösartig oder so. Aber dann hat mir mal eine Autorin gesagt, lach doch nicht immer so hämisch. Und irgendwie 2006 habe ich dann entdeckt, ich lache gar nicht mehr richtig. Also ich sehe irgendwas, was lustig ist und kann nicht drüber lachen, wenn ich alleine bin, ja.
Meinst du, das kam oder wurde durch den Kommentar ausgelöst?
Das wurde durch den Kommentar ausgelöst und ich habe dann irgendwann mal, ach, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich das verstanden. Und darüber habe ich dann auch verstanden, warum ich mit dem Lachen aufgehört habe. Also ich war jemand, der sich durch Kritik sehr leicht von dem abbringen lassen hat, was mir eigentlich für bedeutet hat und was eigentlich meine Persönlichkeit ist. Also es gibt noch einen anderen Satz und ich denke, das war auch sehr ein prägender Satz. Als es darum ging, ob ich ins Gymnasium gehe oder nicht, hat meine Mutter gesagt, Sigrid ist zu verspielt, die schafft das nicht. Und ich habe es mit meinen Kindern nie geschafft, wirklich zu spielen. Ich habe ihnen vorgelesen, ich habe auch nie wirklich Gespräche mit meiner Mutter geführt. Wenn ich mit meinen Kindern reden wollte, habe ich ihnen was vorgelesen. Also da ist ganz viel, was bei mir einfach durch irgendeine Äußerung von außen vollkommen unterdrückt worden ist. Und das passiert so schnell. Es sind so kleine Äußerungen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, was sie auswirken können, was für Auswirkungen sie haben. Und wenn ich so manchmal Mütter höre, wie sie mit ihren Kindern umgehen, da geht's bei mir so.
Und dann hast du Lach-Yoga.
Habe ich Lach-Yoga angefangen?
Kannst du bitte erzählen, was man da macht? Weil ich kenne das nur von ein, zwei YouTube-Videos,
ja,
wo sich ehrlich gesagt manche Leute ein bisschen lustig darüber machen. Aber ich habe mich schon immer gefragt, was steckt da eigentlich hinter? Also erzähl bitte.
Also Lach-Yoga ist, im Prinzip geht es beim Lach-Yoga darum, die Lachmuskeln wieder zu trainieren. Wenn du irgendwie das verloren hast, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die richtig viel lachen, aber die sind dann natürlich ein Segen für Lach-Yoga-Gruppen. Also beim Lach-Yoga geht es darum, einmal kindlich verspielte Übungen zu machen, dazwischen Atemübungen, das ist der Yoga-Anteil, weil Lachen ist sehr expressiv und dann geht es wieder nach innen, also das ist der Yoga-Anteil. Und es gibt eine Klatschübung, das Zwerchfell wird angeregt und durch die Zwerchfellbewegung werden die Bauchorgane massiert. Und es gibt eine Klatschübung, die geht ho, ho, ha, ha, ha. Und dazu laufen wir kreuz und quer durcheinander. Wir nehmen Augenkontakt auf, weil Lachen ist ja auch ansteckend. Wir haben eine Übung zwischendurch, wo so ein kindlich verspieltes Lob, weil auch das ist wichtig, weil wir machen oft Dinge, die keiner sieht, wo man gerne gelobt werden muss. Und in dem Moment, wo man sich selber wertschätzt, kommt das auch mehr von außen.
Das heißt, man lobt sich dann selber?
Oh, ja, ja, ja.
Und was sagt
also,
zum Beispiel?
Wir haben so ein kindlich verspieltes. Wenn wir das im Berliner Dialekt machen, dann ist das dit is you, dufte. So richtig verspielt hüpfen. Oder es gibt auch eine Übung, wo es dann darum geht, sich konkret zu loben und dann an was zu denken. Und dann klopft man sich auf die Schultern und lacht wohlwollend dabei und umarmt sich dann nochmal selber. Und die Übungen sind, naja gut, es gibt zum Beispiel, manchmal hat man ja keinen Grund zum Lachen. Dann macht man so eine, eigentlich habe ich ja keinen Grund zum Lachen, aber ich lache trotzdem. Und das funktioniert. Und es gibt dann halt so ganz verrückte Sachen wie, Was weiß ich, stellen uns vor, wir haben eine Harley Davidson, rasen dann lachend durch die Gegend. Oder
dann muss ich schon lachen.
Oder wir haben im Augenblick ganz viele Schwierigkeiten mit dem Kreislauf. Dann machen wir das Kreislauflachen, indem wir im Kreis laufen und lachen. Mhm. Und so, ganz Verschiedenes. Und das machen wir halt. Jetzt machen wir es jeden Sonntag um 11, von 11 bis 12 vor der Amerika-Gedenkbibliothek. Und es gibt auch Gruppen und die sind dann halt auf Hauptstadtlacht zu finden, auf der Webseite von Hauptstadtlacht.
Und was hat dir das gegeben, seitdem du damit angefangen hast? Hast du das Lachen quasi wiedergefunden?
Also ich habe das Lachen wiedergefunden. Ich bin seitdem nur ganz selten krank. Also ich habe seitdem dreimal eine längere Erkältung gehabt. Wie man sieht, es hält jung.
Absolut. Also ich bin wirklich begeistert.
Ja, und was auch ist, man in manchen Situationen lacht man einfach leichter. Also was ich habe zum Beispiel, ich habe mehrere Stürze hinter mir gehabt, wo ich mir auch richtig, ich habe mir einmal die Kniescheibe richtig durchgesprengt und ich lache dann. Ja, ich lache und das verhindert, dass es sehr schmerzhaft ist und es heilt schneller. Also ich bin einmal auf dem Weg zum Lach-Yoga gestürzt und hatte mir die Wange aufgeschrammt. Also richtig schön auf die Schnauze gefallen sozusagen. Und nach der Stunde Lachen, ich bin dann hinterher auch noch zum Chor gegangen und am Abend war da nur noch ein ganz kleiner Rest zu sehen. Und wenn irgendwas peinlich ist, lache ich halt. Ja? Und das, was man dann im Kopf sich merken kann, ist, wenn ich über mich selber lache, dann lachen die anderen nicht mehr über mich, sondern mit mir. Und das hat eine ganz andere Wirkung. Also ich bin öfter mal mit dem Kopf einfach nicht da, wo meine Füße sind und dann haut es mich manchmal weg. Und das ist, seit ich weiß, dass es damit zusammenhängt, dass ich dann vielleicht schon ein paar Schritte weiter bin. Oder manchmal, wenn ich jemandem begegne und es irgendwie ein kritischer Gedanke kommt, dann stolpern meine Füße. Ja. Ich falle da nicht hin, aber ich merke wirklich, komme wieder zu viel zurück. Ja.
Ja, spannend. Und würdest du sagen, die Menschen lachen grundsätzlich zu ihr nicht?
Ja, weil es ist so, dass diese ganzen gesundheitlichen Wirkungen, wie schmerzlindernd, wie Immunstärken und so weiter, es gibt eine ganz, ganz breit gefächerte Forschung schon seit den 60er Jahren über die Wirkungen des Lachens. Die treten erst nach einer gewissen Zeit ein. Nicht, wenn man mal kurz einen Witz hört, dann hat man die Pointe, dann wartet man aber länger auf den nächsten Witz. Und das sind immer nur so ganz kurze. Ich meine, so ein Lachflash, wenn man da mal so richtig
herrlich lieb ist,
ja, dann da entsteht die Wirkung. Und für Lach-Yoga, der Madan Kataria, der fordert ja, dass man jeden Morgen 20 Minuten lachen sollte.
Richtiges Workout.
Ja, ja, ich kann das nicht, muss ich ehrlich zugeben. Alleine lachen geht mir nicht so richtig. Aber es gibt natürlich bestimmte Situationen, wo man kein Lach-Yoga machen sollte. Zum Beispiel, wenn man einen Leisten-Nabelbruch oder sowas hat. Oder wenn man irgendwelche Operationen am Körper hat, dann sollte man es nicht machen. Das ist dann kontraproduktiv. Aber es gibt auch einen Kollegen, der nach einem Herzinfarkt zum Beispiel angefangen hat mit Lach-Yoga, weil es befreit.
Aber ich würde auch sagen, dass manchmal Weinen richtig befreit. Würdest du mir da zustimmen?
Oder? Ja, ja, ja. Also es kann auch immer sein, dass man beim Lach-Yoga ins Weinen kommt. Mhm. Also ich habe nach dem Tod meines Mannes habe ich Lach-Yoga gemacht und konnte dann auch eher mal weinen. Und wir machen es auch teilweise, dass wir mit einem lachenden und weinenden Auge Lach-Yoga machen. Das war also jammern so richtig und dann andere Auge zu halten und dann lachen. Also dass man auch den Wechsel, weil der gefühlt ist der Unterschied gar nicht so viel anders. Nur dass man in einer gebückten Haltung halt schlecht lachen kann und so in einer aufrechten Haltung natürlich schlecht jammern. Ne?
Ja, und da gibt es ja auch Studien zu, dass die Körperhaltung auch direkt mit dem Gehirn verknüpft ist. Mhm. Und es wurde doch auch erforscht, dass wenn man selber lacht, also grinst und im Spiegel ist, dass es an einem dann besser geht, wenn man dem Gehirn sagt, hey, das finde ich spannend. Und würdest du sagen, dass du spirituell bist? Also du hast ja über Nahtoderfahrungen gesprochen. Hat das was für dich mit Spiritualität oder Glaube zu tun? Oder wie würdest du das definieren?
Ja, das hat schon viel mit Spiritualität zu tun, weil Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, gehen natürlich auf einen Bereich, der für uns im Körper nicht erreichbar ist. Oder es gibt inzwischen Menschen, die diese Bereiche erreichen können, weil ihr Körper so durchlässig ist, die auf die andere Ebene gehen können, einfach gewollt.
Kennst du solche Menschen?
Nein. Also ich habe davon gehört. Oder doch die Anke Ewerts. Die Anke Ewerts zum Beispiel, die hatte eine Nahtoderfahrung, die lebt auf beiden Ebenen. Auf der anderen Ebene ist sie einfach multidimensional. Also da kann sie 1000 Leute haben und ist an allen Stellen gleichzeitig. Also gibt es auch viel von ihr im Netz zu finden. Aber man kann natürlich das sogenannte morphische Feld anzapfen. Also alles, was wir sagen, wird ja in irgendeiner Form im energetischen System gespeichert. Und es gibt nichts, was nicht da gespeichert ist. Und alles, was man denken kann, alles, was man gesagt hat, ist im Prinzip auch erreichbar über Übung.
Kannst du, das hast du ja nämlich auch noch gemacht, oder das machst du ja aktuell, neben Lach-Yoga auch eine Ausbildung? Ist das eine Ausbildung zum morphischen Feld?
Lesen im morphischen Feld.
Danke.
Ja,
genau.
Also im Prinzip machen wir das ja ständig. Dinge aus dem morphischen Feld abgreifen. Wenn wir mit jemandem im Gespräch sind und es kommt plötzlich eine Information, von der man nicht weiß, wo sie herkommt, dann ist die aber irgendwo erreichbar. Die erreicht einen in dem Moment. Und es ist aber nicht bewusst, man hat sie nicht aus dem eigenen Verstand oder so geholt, sondern die ist abgreifbar. Und das kann man trainieren. Man kann gewollt in das morphische Feld gehen. Also indem man sich erdet, indem man mit dem Universum in Verbindung tritt und dadurch eine Durchlässigkeit erstellt und dann eben über das Innere Fragen stellt. Und da kommen dann Antworten. Also bei mir ist das so, dass die Antworten eher in Farben oder in Körperempfindungen kommen. Andere sehen ganze Geschichten, ganze Bilder, ganze epische Geschichten. Das ist ganz unterschiedlich. Es hat jeder seine eigene Wahrnehmung, wie er die Umwelt wahrnimmt. Also die einen sehen mehr, die anderen riechen was, andere hören etwas. Also es gibt inzwischen auch hellhörende Menschen, die zum Beispiel Töne hören können, die wir gar nicht hören. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt Menschen, die über den Körper, über das Fühlen. Es gibt Menschen, die hellwissend sind oder einfach das Wissen da ist, wo irgendwelche Informationen kommen. Also es gibt ganz viele Formen, wie man Informationen bekommen kann, wenn man konkrete Fragen stellt. Und was die Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, ist, dass ich das laut aussprechen muss, wenn ich was wissen möchte. Und die Erfahrung habe ich dem zweiten Partner, den ich nach meiner Ehe hatte, gemacht. Wir haben immer das Zeiträtsel gelöst. Und in dem Moment, wo ich da alleine gesessen habe, habe ich keine Lösung gefunden. Aber in dem Moment, wo ich es laut ausgesprochen habe, wusste ich plötzlich alle Lösungen. Oder wenn ich Probleme hatte mit dem Internet, habe ich meinen Sohn angerufen, habe eine Frage gestellt und wusste dann plötzlich, was ich machen muss. Und ich war als Schülerin sehr schlecht in Mathematik. Und ganz am Schluss war ich besser, aber hier war der Lehrer und ich habe schräg, also ganz vorne, aber neben dran gesessen, so dass ich auch nicht in seinem Blickfeld war. Und da war ich besser in Mathematik. Das heißt, ich war in der Nähe vom Wissen und habe offensichtlich mehr machen können als vorher. Also so funktionieren wir alle. Und wenn wir irgendwie unterwegs mal einen plötzlichen Impuls haben, kann es sein, dass jemand vorbeigegangen ist, der einem den Impuls gegeben hat.
Und du sagst, dann kann man Fragen stellen. Welche Fragen kann man dann so stellen?
Also man kann zum Beispiel ganz spielerisch fragen, also wenn man ganz einfach einsteigen will, was wärst du, wenn du eine Blume wärst?
Und was wäre ich für eine Blume, würdest du sagen?
Dann musst du erst mal fühlen. Was wärst du für eine Blume? Also was ich sehe, ist, dass das irgendwie was ganz Strahlendes ist, so weit offen. Also genau beschreiben kann ich es nicht, aber es ist so, doch, es könnte eine Seerose oder sowas sein. Könnte eine Seerose sein. So eine rosafarbene.
Schön. Schön. Okay, und das ist was Spielerisches und man kann bestimmt noch ganz andere Fragen stellen.
Naja, man kann zum Beispiel fragen, du stehst vor irgendwelchen Entscheidungen und kannst dann fragen, ist A, B oder C, wie fühlt sich das an? Oder das kannst du natürlich auch machen, indem du einen Zettel auf den Boden legst, dich draufstellst wie bei Aufstellung, aber im Prinzip ist das auch eine Information, die aus einer anderen Ebene kommt. Ne? Oder du kannst fragen, was dein Körper jetzt gerade braucht. Oder was würde mir jetzt besonders gut tun? Was könnte ich jetzt tun, damit der heutige Tag besonders schön wird? Also lauter solche Sachen kann man da fragen. Und man kann sich selber fragen, das ist oft schwerer, aber man kann auch jemand anders fragen und dann für den anderen oder der anderen reingehen lassen.
Wie bist du da drauf gekommen?
Ich bin drauf gekommen über Facebook, da wurden teilweise solche Lesungen kostenfrei angeboten. Und dann wurde irgendwann die Ausbildung angeboten und das war für mich gerade machbar. Und dann habe ich mich da angemeldet und bin halt seitdem dabei. Ich bin jetzt in einem Jahrestraining, das hat im Januar angefangen und geht bis zum Ende des Jahres.
Und würdest du sagen, dass genau solche Dinge dich auch so jung und fit halten? Und
das auch, ja. Ja, und weißt du, es ist so, dass die Kinder kommen ja alle mit diesem Wissen auf die Welt. Und so viele Kinder sind in der Lage, Dinge zu sehen, die wir gar nicht sehen können und die den Eltern dann Angst machen und die dann unterdrückt werden. Also bei einem Event, da waren Kinder dabei, die dann Drachen sehen, mit den Drachen sprechen oder die mit Tieren sprechen können. Zum Beispiel auch das kann man. Man kann übers morphische Feld mit den Tieren kommunizieren. Man kann mit Pflanzen kommunizieren. Du kannst mit allem reden im Prinzip, wenn du dafür offen bist, wenn du die richtigen Fragen stellst und zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch. Es gibt so viele junge Menschen, die das alle haben. Ja, die, aber wo so oft so Angst besteht, das zu zeigen.
Ich finde das total spannend, dass du so neugierig bist mit deinen 80 Jahren und so viele Dinge ausprobierst. Würdest du sagen, das ist auch was dich jung hält?
Ja, ganz sicher. Ich hatte das früher nicht. Ich habe nichts hinterfragt. Ich habe alles mitgemacht, was in der Schulmedizin war. Ich habe alles mitgemacht, bis ich dann irgendwann, ja, bis ich mit Reiki angefangen habe und bis ich meinen zweiten Ehemann kennengelernt habe. Da habe ich angefangen, Dinge zu hinterfragen. Also auch die Heilpraktiker-Ausbildung war noch nicht so ganz. Da geht es ja auch noch teilweise so ein bisschen in die Schulmedizin. Aber danach habe ich dann halt es gibt auch heutzutage so viele Alternativen. Farben haben eine bestimmte Schwingung. Mit Farben kann man heilen. Man kann mit Tönen heilen. Alles, was eine ganz hohe Schwingung hat, ist heilsam. Und ich denke, dass all diese Möglichkeiten in Zukunft mehr genutzt werden. Und was eben auch wichtig ist, dass all diese Themen auch mehr in Schulen genutzt werden, weil dadurch, dass das alles aus der Schule ausgelagert worden ist, ist natürlich auch viel unterdrückt worden, was dazu beiträgt, dass Kinder leichter lernen oder dass sie mit viel Freude lernen.
Und wie würdest du grundsätzlich das Alter beschreiben oder wie ist es so, 80 Jahre alt zu sein?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das 80 Jahre sind. Ich fühle mich nicht wie 80. Also ich habe früher, wenn man jung ist, denkt man, um Gottes Willen. Aber ich hatte eine Großmutter, die hat mit 80 eine 81-jährige Cousine besucht. Und als sie zurückkam, hat sie gesagt, was hat man für eine Last mit alten Leuten?
Das heißt aber, du fühlst dich pudelwohl mit deinen 80.
Ja. Ja. Also ich bin etwas langsamer, aber ich achte ein bisschen mehr darauf, dass ich nicht zu viel tue. Aber ich nehme meine Umgebung wahr. Ich hatte eine Mutter, die mit uns viel in die Natur gegangen ist und bei der ich viel gelernt habe. Also das war schon sehr wichtig. Und ich bin mit ihr über Blumen verbunden. Also so die Blumen, die es damals noch ganz selten gab, die sie in ihrem Garten hatte, die sie geliebt hat, die kommen immer mehr in meine Nähe. Also irgendwo ist da auch eine Verbindung. Oder mein zweiter Mann, der hatte ein Gedicht geschrieben, das hieß, immer wenn ich einschlafen möchte, läuft eine Amsel über den Hof. Und nach seinem Tod waren ganz oft die Amseln hier hinten im Hof. Also das sind so alles Dinge, die zu mir kommen und die ich dann weiß. Und auch wenn irgendjemand ein Problem hat, wenn ich irgendwas gehört habe, irgendwo mal, es ist dann wieder da, ja. Also ich habe in meinem Leben viele Dinge angedacht, die ich sehr schön fand, die ich gerne machen wollte, die ich dann aber unterlassen habe, weil dann irgendwann auch die Begeisterung weg war. Und dann habe ich kurze Zeit später festgestellt, es macht jemand. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe was angedacht und der macht es, ja.
Und du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Dinge, die du gerne hättest gemacht. Gibt es Dinge, die du bereust in deinem Leben mit 80 Jahren, dass du denkst, dass ich diesen Lebensweg nicht eingegangen bin?
Also es gibt Dinge, über die nicht so gelaufen sind, wie ich es mir gerne wünsche. Aber von meinem heutigen Standpunkt aus gesehen würde ich keine Sekunde verändern, weil das, was ich bin, bin ich durch das, was ich erlebt habe, durch jede einzelne Sekunde. Und wenn ich an irgendeiner Stelle was anders gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht hier, wäre ich ganz anders. Also das Leben ist gelebt und wenn ich jetzt irgendwas bedauern würde, gut, dann mache ich Ho'oponopono. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so ein hawaiianisches Vergebungsritual, kann man da reingehen und sagen, ich mache es immer auf Englisch. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Die vier Sätze. Und das kann man dann bezogen auf etwas machen, ohne eine Erwartung. Und damit löst man was für sich. Man macht nichts in der Vergangenheit ungeschehen, aber man löst sich energetisch aus dem, was damals geschehen ist.
Und was würdest du sagen? Ich bin jetzt 34? Kurz überlegen. 34 Jahre. Und ich merke natürlich, dass ich anfange, mir anders Gedanken übers Altwerden zu machen als Anfang 20. Und ich erwische mich ganz oft, dass ich überlege, okay, ich hätte Lust, im Leben diesen Weg nochmal auszuprobieren oder diesen Weg. Und dann denke ich aber ganz oft, wenn ich jetzt aber die falsche Entscheidung treffe, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben, nachher bereue ich das. Und dann bleibe ich aber ganz oft an dem Status quo.
Also du kannst keine falsche Entscheidung treffen. Du kannst nur eine Entscheidung treffen. Und nach dem, was wir heute wissen, sind wir durchaus in der Lage, 120 und älter zu werden. Und das auch geistig wach. Und merkt dir mein Motto, mit zunehmendem Alter werde ich immer jünger.
Das merkst du.
Also auch wenn man Falten hat oder so. Es gibt Tage, da bin ich viel faltiger als an anderen Tagen. Aber es ist einfach so. Es geht einfach um die Einstellung. Und tu die Dinge, die du tust, mit Genuss. Alles, was du tust, egal was es ist, mach es nicht mit einem schlechten Gewissen, weil auf das schlechte Gewissen reagiert dein Körper und nicht auf das, was du tust. Ob das Rauchen ist, ob das Alkohol ist oder sonst was, wenn du es mit Genuss tun kannst, gut, wenn du süchtig bist oder so, geht das nicht. Aber wenn du das wirklich sagst, ich tue das jetzt für meinen Genuss, dann reagiert der Körper ganz anders drauf.
Ja, das wären jetzt schon ein sehr gutes Schlusswort. Aber ich stelle eigentlich immer noch eine letzte Frage. Und zwar, was möchtest du der jüngeren Generation mit auf den Weg geben?
Bleib locker. Bleib locker. Guckt auch ab und zu mal bei den älteren Leuten, die haben vielleicht etwas, was ihr brauchen könnt, aber geht euren Weg und habt keine Angst vorm Altwerden, weil man kann auch jung bleiben und älter werden.
Mhm.
Also ich fühle mich manchmal wie eine 16-Jährige oder so. Also es ist, das andere ist äußerlich und das, was man am Gesicht sieht oder so, das ist einfach gelebtes Leben. Einfach auf die Suche gehen, was ist der Weg für mich? Ja.
Schön. Vielen Dank für deine Offenheit und das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ich bin mal gespannt, was er daraus macht.
Okay, ja.
Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo@oldandgold-podcast.de.